im Jahr zu euch kommen darf und nicht zu regulären Zeiten. Das ist auch vielen Dank. Danke für Jungscha, dass ihr Beitrag hier bei uns, aber wahrscheinlich auch auf der Homepage gefunden habt, um einfach mehr über das Thema zu erfahren, auch mehr euch weiter zu informieren und das zu sagen. Es ist auch euer Verdienst, dass jemand Unterstützung bekommt, weil wir bekommen Hilfe auch von euch, von der Gemeinde, von einzelnen Personen. Vielen Dank für diese Möglichkeit, dass wir vielen Menschen in Not helfen können, die Christen sind, aber diese Freiheit wie wir nicht haben können, dürfen. Von daher ist es auch euer Verdienst. Ich habe überlegt, womit beginne ich? Wahrscheinlich doch, dass ich mit dem Wort Gottes beginne. Die Kinder bleiben ja hier wahrscheinlich alle, ne? Okay, damit ich das auch richtig mache. Ich habe einige Zeitschriften von uns ausgelegt, auch was das Thema Syrien. Wir haben verstärkt Hilfe in Syrien durch Erdbeben jetzt aufgestockt, damit die Christen, weil die oft bei Vergaben der Lebensmittel oder auch Decken oder Heizöfen oft bewusst, dass sie einfach übersehen werden. Und das ist gerade, warum wir in Syrien jetzt im Erdbebengebiet Hilfe verstärken. Die Flyer liegen dazu aus, auch die Zeitschrift liegt aus, verfolgte Christen. Mittendrin ist auch unser Weltverfolgungsindex, die Rangliste der Länder, wo die Christen am stärksten verfolgt werden. Das dürft ihr mitnehmen, mitinformieren und mitbeten für verfolgte Christen. Dazu, dass ich auch einen Büchertisch aufgebaut habe mit einigen Büchern zum Thema Christenverfolgung, aber gerne auch nach dem Gottesdienst mich ansprechen, um einfach mehr informiert zu werden oder vielleicht auch Fragen zu stellen. Ich beginne mit dem guten Botschaft, was ich heute vorbereitet habe, und es geht um das Reich Gottes. Wenn du das gefährliche Buch, die Bibel dabei hast, darfst du mit aufschlagen. Die Bibel ist sehr gefährlich. Warum? Weil das Wort Gottes aus uns neuen Menschen macht. Mit neuen Ideen, neuer Herausforderung. Wir sind keinem politischen System, einer Kirche, einer Organisation in erster Linie unterordnet, sondern Jesus Christus. Matthäus Evangelium 13, Verse 44 bis 46, und wir werden die gleich lesen. Matthäus 13, 44 bis 46. Nun, es gibt Dinge, die sind allgemein gut und scheinbar offensichtlich. Die sagt jeder, sie denkt jeder, sie schreibt jeder. Und wie wir oft wiederholen sie auch. Die kommen auf allen Programmen, sei es im Radio, im Fernsehen oder auf Social Medien. Diese Dinge sind jedem selbstverständlich, weil die ständig in einer endlosen Schleife bei unseren Politikern vielleicht in unseren Kommunen, auch in unserem Zuhause laufen. Neben diesen allgemeinen Dingen, die absolut sind und offensichtlich, also sehr offensichtlich sind, es gibt Dinge, die man Geheimnisse nennt. Die sind verborgen. Und in ein Geheimnis muss jeder von uns eingeweiht werden. Denn sonst wäre es ja kein Geheimnis, oder? Und Geheimnisse sind Dinge, die nicht jedem zugänglich sind. Und interessanterweise, über die schreibt keiner, über die liest man nicht so oft. Sie laufen nicht in eine Endschleife in unserem Denken, in unseren Kanälen, sei es auf Social Medien oder vielleicht auch allgemein in Medien. Und diese Dinge müssen erklärt werden. Man muss darin eingeweiht sein. Und so ein Geheimnis sehen wir hier in Matthäus Evangelium Kapitel 13, Verse 44 bis 46. Und ich lese sie laut vor. Das Himmelreich gleich einem Schatz, verborgen im Acker, der ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Wiederum gleich das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Jemand hat mal gesagt, wenn es zwei Türen gäbe und über die erste stehen würde das Reich Gottes und über die zweite Vortrag über das Reich Gottes, die Deutschen würden sich alle bei der zweiten Tür einstellen. Warum? Weil wir mögen gerne, wenn es abstrakt ist, wenn wir uns Zahlen präsentiert werden. Das machen übrigens auch Politiker. Die sprechen nicht über persönliche Erlebnisse, sondern was sie tun, die sprechen in Zahlen, die sprechen in gewissen Statistiken, um einfach weit von Bevölkerung zu bleiben. Jesus war anders. Jesus war völlig anders. Der hat nie über Statistiken gesprochen. Er hat kaum über Zahlen gesprochen. Ihm ging es um persönliche Beziehung zu dir und mir. Darum ist er gekommen. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die viel reden und bewegen wollen, und Jesus Christus. Er kam, um mit dir und mir Gemeinschaft zu haben. Großartig. Und deswegen wichtig, dass wir bei diesem Persönlichen auch bleiben. Das Wort Gottes ist an uns ergangen, damit wir, warum? Warum ist es an uns geschenkt worden? Damit wir verstehen, dass wir Gott erkennen können. Dass wir seine Heiligkeit, seine Souveränität, sein Wesen verstehen. Das wird uns bereichern. Das wird uns hungrig so lassen, ihn mehr kennenzulernen. Und das finde ich so großartig. Wie funktioniert ein normales Reich? Und heute geht es um das Reich Gottes. Wie funktioniert ein normales Reich? Nun, in einem Land bildet sich eine Regierung. Es besteht, also eine Regierung, sie übt Macht aus. Es gibt gewisse Gesetze, es gibt gewisse Dinge, die erfüllt werden müssen. Es gibt Währung in diesem Land, es gibt gewisse Vorzüge, die man vielleicht auch bekommen kann. Rechte und Pflichten, man bekommt einen Ausweis und wird Staatsbürger dieses Landes. Es gibt Geld in bestimmter Währung und es gibt gewisses Wissen, was vermittelt wird. Und manch eines Wissen, also gewisse Wisse und Werte, werden bewusst nicht vermittelt. Das ist auch interessant. Das können wir auch bei unserer Regierung sehen. Gewisse Dinge werden sehr stark nach vorne gedrängt und die anderen bewusst fallen gelassen. Zum Beispiel, dass wir ein Land sind, wo Martin Luther geboren ist. Wir schämen uns mittlerweile in Deutschland, auch bei den Politikern, jetziger Regierung zumindest, dass wir Christen sind, dass wir ein christliches Erbe haben. Und wenn zu uns Menschen aus anderen Ländern kommen und anderen Religionen praktizieren, so versuchen wir Kreuze wegzumachen oder Bibelverse auf Gebäuden irgendwie zu verdecken. Wir wollen ja neutral sein zu jedem Mann und jeder Situation sozusagen. Durch Erziehung und Bildung werden gewisse Dinge vermittelt und die anderen nicht. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel ist anders. Da ist Gott, hat vollkommen zu sagen. Da sind wir Christen zu Hause, obwohl wir in dieser Welt leben, sind wir zum Reich Gottes, werden wir dazu gezählt. Das ist wichtig zu verstehen. Und das hat eine gewisse Qualität in unserem Leben. Gewisse Dinge tun wir nicht als Christen, weil wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist, so zu leben oder so zu handeln. Und wir merken, so selbstverständlich ist es nicht in der Situation, in der wir leben, dass wir auch hier in Deutschland auch dankbar sein dürfen für das Leben, was wir haben. Und dass wir hier Versammlungen feiern dürfen. Wir dürfen hier uns treffen und Gott anbeten, ihm die Ehre zu geben. Nun, was lernen wir aus diesem Abschnitt der Bibel? Das Erste, das Reich Gottes ist verborgen. Das ist der erste Punkt. Das Reich Gottes ist verborgen. Nun, das war ein Schatz. Hier lesen wir zwei verschiedene Gleichnisse. Im ersten Gleichnis ist ein Schatz, das im Erdreich vergraben war. Vielleicht hat dieser Bauer zum tausendsten Mal auf diesem Feld gearbeitet. Wahrscheinlich war das ein Tagelöhner, also sprich, der hat es gepachtet und darauf gearbeitet. Und eines Tages bleibt sein Pflug auf einem Tongefäß, weiß ich nicht, stecken. Und er sieht Schatz. Er hat diesen Schatz nie gesucht. Er war nicht Initiator dessen, was hier geschieht, sondern es passiert wie fast, sage ich mal, aus Zufallsprinzip. Nur wir wissen, dass im Reich Gottes passiert nie was aus Zufall. Aber auf dieser Erde passiert nicht irgendetwas einfach so, sondern Gott hat einen Plan mit deinem und meinem Leben. Ich habe Gott nie gesucht. Und wahrscheinlich du auch, wenig mehr oder weniger nicht. Aber Gott hat es uns reinschauen lassen. Der hat uns das offenbart. Und das ist wichtig zu verstehen. Nicht unsere Intelligenz, nicht unser Können, nicht unsere theologische Ausbildung oder unsere Eltern haben uns das irgendwie vermitteln können. Die haben es natürlich alles dran gesetzt, das weiterzugeben. Aber Erkenntnis über das Reich Gottes schenkt nur Gott selbst. Und das ist wichtig zu verstehen. Er ist Initiator unserer Rettung. Er ist Initiator unseres, dass wir erkennen und verstehen können, stückweise Jesus Christus ähnlicher werden können. Das Reich Gottes ist verborgen. Das ist ein Geheimnis. Nicht jedem ist es gegeben, sofort es zu verstehen. Und wir sehen hier, einer arbeitet darauf und er sucht das Reich Gottes nicht. Und plötzlich entdeckt er die größte Entdeckung seines Lebens. Ich war froh, dass meine Oma mich und meinen Bruder mit 17 Jahren, ich war nie in der Kirche bis zu meinem 17. Lebensjahr, kein einziges Mal, hat meine Oma uns mitgenommen zur Kirche. Ich bin in Bonn zu Hause, sagt sie, heute geht ihr mit mir zur Kirche. Und wir saßen da im Gottesdienst und uns hat das erwischt. Also wir hörten das Evangelium und ich wusste, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Versteht ihr, viele Menschen in unserem Umfeld suchen Jesus Christus nicht. Und plötzlich haben die diese Entdeckung. So wie wir es von Daniel gehört haben, jetzt aus Äthiopien. Er war in der Moschee. Und ich kenne viele Christen, die in diesen Ländern dorthin gehen, in die Moschee, um zu beten. Christen. Und lassen manchmal so Bibel da liegen. Das ist ihre Art der Evangelisation, denn sie dürfen öffentlich ja nicht missionieren. Und plötzlich entdeckt jemand dieses Buch und beginnt zu lesen und nachzudenken. Er ist zu einem ganz anderen Sinn dazu gekommen, in diese Moschee vielleicht alle anzubeten oder vom Propheten Mohammed mehr zu erfahren. Aber plötzlich entdeckt er das Geheimnis, Jesus Christus. Das ist was Großartiges. Also der erste Punkt, das Reich Gottes ist verborgen. Der zweite Punkt, Gottes Reich will entdeckt werden. Gottes Reich will entdeckt werden. Dabei kann es ganz unterschiedlich zugehen. Jeder Mensch ist anders und die Situation von uns ist auch ganz unterschiedlich und anders. Der erste Mann hat nicht gesucht. Der zweite war, werden wir lesen, der war völlig auf der Suche. Der hat sein ganzes Leben lang gesucht. So verschieden sind wir Menschen. Einer sucht nicht Jesus und der andere sucht. Er weiß, es muss was geben. Es muss etwas geben, ich weiß nicht, ob das Gott ist oder meine Selbstbestimmung, ob es meine Selbsterkenntnis, aber irgendetwas muss es geben. Und die Menschen suchen, wie dieser Kaufmann hier, der mit kostbaren Perlen handelt. Und er sucht jahrelang. Und eines Tages hat er Entdeckung seines Lebens. Er entdeckt die Perle, die alles andere in Schatten stellt, was er bisher hatte. Und er verkauft alles, was er hat. Und kauft diese einzigste. Und erwirbt sie. Das ist doch was Großartiges. Es gibt Menschen, die nicht suchen. Und es gibt andere, die auf der Suche sind. Und eigentlich ist es in uns alle hineingelegt, diese Sehnsucht nach Frieden in unseren Herzen zu haben. Sehnsucht, Gott zu erkennen oder eine höhere Macht zu erkennen. Ne? Aber letztendlich kommt das zu Christus. Wie ist es bei uns? Ist der christliche Glaube bei uns mehr oder weniger ein Bestandteil unseres Lebens? Neben vielen anderen gehört halt dazu, dass wir uns am Freitag zu den Gottesdiensten oder zur Gemeinde, zu Hauskreisen treffen, am Sonntag zur Gemeinde, Jungschau oder Jugend. Oder ist alles, was wir haben, ist Christus? Und dass wir entdeckt haben, diesen Schatz im Himmel, dieses Geheimnis. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Viele Menschen sind bereit, dafür einen Preis zu bezahlen, weil die Jesus Christus nachfolgen wollen, aber es so offen nicht können. Paulus schrieb, alles, was ich früher für Gewinn hielt, für das Größte, gegenüber Christus ist das jetzt nur noch Schaden und Verlust. Ja, alles, was ich bisher hatte und für Christus aufgegeben habe, in seiner Erkenntnis gegenüber Christus ist alles, sagt er, Dreck, ein Nichtswert. Und das ist doch was Großartiges. Ein Mann Gottes, der Paulus, der 14 Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, die Theologie durch und durch kannte, wie Tora, die Bücher Mose, so auch hier das Neue Testament mitgestaltet hat, sagte, alles, was ich hatte, alles, was ich studiert habe, alles, was ich erkannt habe, gegenüber Christus ist nichts wert. Wir müssen Christus-zentriert bleiben. Das ist unsere Aufgabe, wenn wir Christen genannt werden. Christus zentriert bleiben. Alles zu ihm, für ihn, um ihn größer zu machen. Das Reich Gottes, die größte Entdeckung unseres Lebens, Und das ist wichtig, dass wir das auch schätzen. Und da kommen wir zum dritten und dem letzten Punkt. Das Reich Gottes will erworben werden. Okay? Das Reich Gottes will erworben werden. Kann sein, dass du die Entdeckung deines Lebens machst, wie jeder Mann auf dem Acker. Oder der Geschäftsmann, der die Perlen suchte. Du entdeckst das. Aber du weißt, der Preis ist dafür so hoch. Ich muss es überlegen. Für manch einen kostet das Leben, um Jesus zu erwerben, zu ihm zu bekennen. Für einen anderen, unser Ich muss sterben. Das ist bei allen bei uns so, wenn wir Christen werden wollen. Dass wir unsere Prioritäten aufgeben. Das Reich Gottes will erworben werden. Dass wir davon was hören. Dass wir auch verstehen, dass wir Sünder sind. Es ist wichtig und wahr. Aber sind wir bereit, auch das Reich Gottes zu erwerben? Das ist zu unserem Schatz zu machen. Was kostet das? Nun, wir sehen hier in diesen zwei Gleichnissen. Einer geht nach Hause, er vergräbt den Schatz. Ja? Er geht nach Hause und was macht er? Haushaltsauflösung. Er verkauft alles, was er hat. Und kauf diesen Acker. Was haben denn den Menschen zu ihm gesagt? Wie kannst du sowas machen? Dein Hab und Gut verkaufen, um diesen alten Acker, diesen trockenen Acker zu erwerben. Das ist doch ein Verlust. Oder wie dieser Geschäftsmann, der Perlen suchte, verkauft alles, was er hatte, alle Perlen, die er davor gesammelt hat. Und erwirbt nur eine. Das Reich Gottes will erworben werden. Es kostet was, es zu erwerben, sie dazu zu bekennen. Und das fordert uns immer wieder heraus, auch für mich Herausforderung, diese drei Punkte für uns. Jesus nachzufolgen hat immer einen Preis. Von Jesus zu hören, ist eine Sache, aber ihn zu erwerben, zu eigen zu machen, das kostet was. Das ist unsere Herausforderung. Ich wiederhole diese drei Punkte. Gottes Reich ist verborgen. Gottes Reich will entdeckt werden. Und Gottes Reich will erworben werden. Und ich hoffe, dass du es für dich gewinnen und erwerben kannst, für dein Leben. Es ist nie zu spät, zu Jesus zu kommen. Es ist nie zu spät, ihn kennenzulernen. Auch jetzt in unserer Zeit, denn die Möglichkeiten sind da. Viele Menschen begehren, von Jesus zu hören, das Wort Gottes zu haben. Es zu lesen, laut oder laut zu singen und können das nicht. Und das ist wichtig, dieses, was uns das Reich Gottes wehrt. Das ist, jeder darf es für sich selbst beantworten. Vielen Dank, dass ich an diese Wort an euch weiter richten darf. Dürft ihr nochmal zu Hause Matthäus 13 nachlesen, um einfach mehr zu erfahren über Situation, was in dieser Geschichte so geschildert ist. Ich habe auch meine PowerPoint mitgebracht. Da ist sie schon. Gesichter der Verfolgung. Soll ich seitlich mich hinstellen? Geht das? Okay. Dann schauen wir, was weltweit geschieht und dann beten wir auch für verfolgte Christen weltweit. Ich gehe so ein bisschen weiter. Ich wiederhole mich jetzt, aber es ist wichtig, immer wieder zu sagen, von wo wir kommen. Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes, ist 1955, hat angefangen, Bibel zu bringen nach Polen und Russland und so entstand Dienst von Open Doors. Damals Offenbarung 3, Vers 2, wäre wach und stärke das, was abzusterben droht. Das ist Berufungsvers vom Bruder Andrew und so angefangen sein Dienst in vielen Ländern. Mittlerweile hat Open Doors mehrere Tausende, also nicht Missionar, sondern unter unseren die Christen, die wir unterstützen in den Ländern, wo Christenverfolgung stattfindet, aber etwas 1000 Vollzeitmitarbeiter, so wie ich und viele andere, die reisen und predigen zum Thema Christenverfolgung, Menschenrechtsverletzung, aber auch was die Bibel über Leid und Schmerz und über das Reich Gottes sagt. Der Bruder Andrew ist letztes Jahr verstorben, im September. Ist 94 Jahre alt geworden, verrückter Holländer, der sagte, das Interessante, wenn man mit ihm immer gesprochen hat, wenn jemand hat gesagt, dass dieses Land ist geschlossen für das Evangelium, dann war für Andrew interessant, dorthin zu reisen. Wenn jemand sagte, ja, da ist eine Freiheit, da hat er nie Interesse gehabt. Aber wenn ein Land verschlossen war für das Evangelium, wenn da keine Christen gab, so hat er Interesse gehabt, in diese Länder zu reisen. Und so, 94 Jahre war Andrew Gründer und auch zum Teil, also zum größten Teil Leiter des Missionswerks, ist jetzt nicht mehr bei uns. Der Herr hat ihn abberufen. Und wir freuen uns trotz allem, dass der Dienst weiter wächst und dass wir weiter diese Arbeit tun dürfen. Also Dankbarkeit aus dem, was entstanden ist. Weltverfolgungsindex, die Rangliste der Länder, wo die Christen am stärksten verfolgt werden, ich habe bereits gesagt, ist in unserem Heft mit drin. Dürft ihr gerne mitnehmen und schauen, wo Verfolgung weltweit stattfindet. Es ist einfach wichtig zu wissen, um einfach mitzubieten. Und hier sind die 20 Länder, wo die Christen zurzeit am stärksten verfolgt werden. Seit 2002 bis 2021 in Folge, also jedes Jahr bis 2022, war Afghanistan, sonst Nordkorea, das Land mit der stärksten Christenverfolgung weltweit. Wir schätzen die Anzahl der Christen, die dort in Arbeitslager eingesperrt sind, zwischen 50.000 und 70.000 Menschen, allein in Nordkorea. Circa bis zu 400.000 Christen gibt es dort, die im Untergrund ihr Christsein bestreiten, aber alles, was oft öffentlich ist, muss genehmigt werden. Es gibt 4 Kirchen, die dort erlaubt sind, allerdings sind das Schauspieler, die die Kirche spielen, um zu zeigen, dass sie Religionsfreiheit im Land haben, aber die Freiheit gibt es nicht. Gehen ein Stückchen weiter. Das ist unsere Vision. Wir wollen die Gemeinde Jesu inmitten von Verfolgung ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und sie darin unterstützen, Menschen zu Jünger zu machen. Das ist unser Auftrag. Was ist der Unterschied zwischen einem Jünger Jesu und einem Kirchengänger? Das sage ich immer wieder, aber es ist wichtig, dass wir das für uns verinnerlichen. Die Jünger Jesu bezahlen den Preis, das ist alles. Mit anderen Worten, es wird uns was kosten, Jesus nachzufolgen und ihm zu vertrauen. Es wird uns was kosten, Jesus zu lieben. Es wird uns was kosten, das Reich Gottes zu erwerben. Es wird uns herausfordern. Wir können viel davon hören, aber es wird was kosten, ihm nachzufolgen. Und das ist das Kreuz aus dem Irak, wo die Kirche zerstört war. Wir haben gerade das Team, das wieder zurückgekommen ist und wieder unsere Partner dort besucht hat. Viele, viele Kirchen sind noch immer zerstört, noch immer nicht aufgebaut. Von 2014 bis 2017 gab es ja sehr starke, also so sollte Kalifat eingerichtet werden durch IS-Kämpfer. Es ist Gott sei Dank nie gelungen, aber viele Christen aus dem Irak sind geflogen von 1,5 Millionen 2014. Mittlerweile schätzen wir weniger wie 200.000 Christen in diesem Land, die geblieben sind. Einige kommen zurück, aber trotzdem nicht in großen Massen. Und wir wollen dort diesen Menschen Würde geben, ihnen helfen, dass sie ihre Häuser aufbauen, ihre Kirchen. Und das ist das Kreuz, was abgeschossen ist. Also der eine Teil, Flügel des Kreuzes ist abgeschlagen, abgeschossen. Und trotzdem zu zeigen, Christen sind da in diesem Land. Trotzdem sind sie da, um Jesus anzubieten und Jesus die Ehre zu geben. Das ist Rafif, ein junges Mädchen mit ihrer Mutter. Sie besuchen Trauma-Begleitseminare. Warum? Als Rafif noch im Bauch der Mutter war, hat die Ehefrau damals von dem ermordeten Mann erlebt, dass ihr Mann praktisch ein Held geworden ist. Ein Held im Sinne, es war eine Konferenz, die veranstaltet worden ist, und kurz bevor, also vor dem Krieg noch, und es gab 20 Busse, christliche Busse, die kamen nach Mosul, in die Stadt, um dort zur christlichen Konferenz zusammen zu beten und 2-3 Tage Zeit zusammen zu verbringen. Da gab es einen Selbstmordattentäter, ein radikaler Muslim, der sich mit Sprengstoff umgehangen hat und auf die Busse zugelaufen. Und der Ehemann, der Vater hat das gesehen, und hat diesen Selbstmordattentäter zurückgehalten, hat ihn festgehalten. Dabei kam es zur Explosion und diese 2 Leute starben, noch eine Schwester starb, aber sonst war keiner beschädigt. Und deswegen ist wichtig zu sagen, Gesichter zu zeigen. Nicht nur zu sagen, dass so und so viele Christen weltweit diskriminiert und verfolgt werden. Wir sprechen von 360 Millionen, das ist eine große Zahl. Aber Zahlen haben Gesichter. Jede Zahl hat eine Familie, hat eine Geschichte. Und so ist uns wichtig zu zeigen, dass Rafif und ihre Mutter zu diesen Seminaren gehen, um einfach zur Normalität zurückzukommen, um zu sagen und zu zeigen diesen Menschen, ihr seid nicht alleine. Wir können diese Wunden und diesen Schmerz überwinden. Hebräer 13,3: Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt werden, gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen, die verhört und misshandelt werden, leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch selbst treffen. Mit Identifikation mit Christen in der Verfolgung. Mitstehen, mitleiden. Dankeschön, dass ihr als Jugend oder als Teenie, Jungschergruppe das zu Herzen nimmt und darüber euch informiert über Situation dieser Menschen. Das ist äußerst wichtig. Ich habe bereits gesagt, persönliche Berichte sind uns immer wichtig, um einfach Menschen zu zeigen, die leiden. Und immer wieder der Wunsch dieser Menschen, bitte betet für uns. Vergisst uns nicht. Vergiss uns nicht, denn wir stehen in einer Situation, die schwierig ist, für viele fast unmöglich ist. Und deswegen Gesichter. Und wir werden nach diesem Vortrag auch beten für verfolgte Christen. Das ist der erste Bereich, Verfolgung durch die Familie. Verfolgung durch die Familie, Menschen, die dir nahestehen, Menschen, die eine geschlossene sozusagen Gruppe bilden. Wenn aus dieser Situation, das haben wir jetzt im Video von Äthiopien ja miterlebt, wenn du aus der Familie der einzigste Christ bist oder Christ wirst, wirst du aus der Familie rausgeschmissen, isoliert. Und das ist ein großes Problem auch hier bei Yashim aus Bangladesch. Bangladesch ist ein Land, wo viertmeisten Muslime weltweit leben. Ein großes Land, also bevölkerungsreichste Land, gibt es aber wirklich sehr viele, überwiegend Muslime, aber auch gibt es auch Christen. Und Yashim wurde letztes Jahr von seiner Großfamilie verprügelt, weil er Christ geworden ist und in seinem Haus eine Hauskirche eingerichtet hat. Er wurde verprügelt von 60 Personen seiner Großfamilie. So zugerichtet, dass man ihn ins Krankenhaus bringen musste. Und als er nach fast zwei Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, kam er nach Hause und wurde erneut verprügelt von den Menschen, die aus seiner Verwandtschaft. So, dass wir ihn und seine Familie verstecken mussten, damit er überlebt. Beten Sie bitte für Yashim, für seine Familie, für diese neue Gemeinden, die er starten will. Er sagt, für mich ist Jesus alles. Das ist der Unterschied, sagt er, zu Islam. Ich habe eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ich bete nicht eine ferne Vorstellung oder das, was mir in der Moschee erzählt wird, sondern ich lese und ich sehe, wie Jesus ist, wie er handelt, wie er lebte. Und das bestimmt mein Leben. Beten Sie für Yashim, für Bangladesch, für viele Christen dort. Wir haben dort sehr viele Alphabetisierungskurse, gerade für Frauen, die keine Ausbildung haben oder keine schulische Ausbildung, um einfach wieder etwas gebildet, wenn die lesen und schreiben können, können sie bessere Arbeit bekommen, bessere Jobs. Und das ist gerade, wollen wir den Geschwistern dort, Schwestern ermöglichen, dass sie gute Arbeit haben und hiermit ihre Familien versorgen können. Auch das Gebet für Yashim und seine Familie. Also von der Familie verprügelt und trotzdem klares Zeugnis für Jesus Christus. Yashim aus Bangladesch. Und das ist Sonu aus Nepal oder Bhutan. Das ist die Region dort, in der wir auch tätig sind. Also in Bergregionen. Und auch sie wurde von ihrem eigenen Schwiegervater misshandelt, nur weil sie Christin geworden sind, isoliert aus der Gesellschaft, praktisch enterbt. Und dies kam bei einem Pastor unter, weil sie aus der Familie geschmissen wurde, rausgeworfen wurde, weil sie Christin geworden ist. Und ich erinnere mich, wir haben wir haben dort wunderbare Arbeit. Über 30.000 ehemaligen Buddhisten sind Christen geworden. Dort in der Region. Aber es gibt keine einzigste Kirche. Ich habe vielleicht das Zeugnis schon mal erzählt, aber das beeindruckt mich immer wieder, wenn ich sehe, wie Menschen bereit sind, einen Preis für das Evangelium zu bezahlen. Ich bei einer Jugendkonferenz, 64, 65 Quadratmeter großes Haus, was wir mieten konnten, kommen 220 Jugendliche zusammen zu einer Jugendkonferenz. Und ich habe gefragt, wie lange hast du heute gebraucht, zum Gottesdienst zu kommen? 6, 7, 8 Stunden. Da war ein junges Mädchen, so wie Sono, 17 Stunden zu Fuß, um dabei zu sein. 17 Stunden, um beim Gottesdienst mit Jesus anzubeten, andere Christen zu treffen. Das ist die größte Versammlung in Bhutan, weil die Gemeinden sind klein, weil die eben einfach Verbot haben, sich zu treffen. Lass uns schätzen die Freiheit, in der wir leben. Lass uns schätzen die Möglichkeiten, die uns offen stehen, ob es in Hauskreisen uns zu versammeln, mit Maske oder ohne Maske, spielt keine Rolle. Es geht darum, Jesus anzubeten, ihm die Ehre zu geben. Beten die für Sonu und für Situation in Nepal und in Bhutan, diesen Ländern, um einfach dort diese Christen zu unterstützen und dankbar zu sein, hier im Marienheide uns frei versammeln zu können. Verfolgung durch die Gesellschaft ist sehr verbreitet. Auch das ist ein schwieriger Stand. Ich habe hier eine junge Schwester aus Vietnam. Und übrigens, ich bin jetzt in zwei Wochen in Vietnam wieder. Wir besuchen dort Christen in Bergregionen, da wo gerade auch die Hoa wohnt. Die gehören zu Hmong. Diese ethnischen Gruppen Hmong heißen sie. Und viele von Hmong sind Christen geworden. Und für mich war das interessant, dass es, wie gesagt, in Vietnam, Thailand und zum Teil in Laos leben die, an den Grenzregionen. Man muss tief in die Berge, hoch in die Berge reinfahren und nicht mit dem Auto, sondern mit Roller, also mit den etwas kräftigeren Maschinen, sonst kommst du da nicht an. Und wenn das geregnet hat, kommst du gar nicht durch. Und viele von Monk-Leute sind Christen geworden. Und einer der Monk-Pastoren hat letztes Mal, wo ich vor ein paar Jahren da war, sagte, wir sind so dankbar der vietnamesischen kommunistischen Regierung, dass sie uns das Evangelium gebracht haben. Und ich dachte, ich habe was Falsches gehört. Wie kann das die kommunistische vietnamesische Regierung Hmong-People das Evangelium bringen? Er sagte, ihr habt euch nicht verhört, das ist tatsächlich so. Wir haben von der kommunistischen Regierung von zig Jahren, das ist schon 20 Jahre her, Radios bekommen in jedes Dorf dieser Hmong. Die haben eigene Sprache und Kultur. Und die Hmong-Leute sollten mit der kommunistischen Gedankengut indoktriniert werden und in vietnamesische Sprache mehr zu lernen. Aber es gab einen Missionar, der hat angefangen, über diesen Sender das Evangelium in Hmong-Sprache zu verkündigen. Und kamen Tausende im Glauben zu Jesus Christus. Weil plötzlich alle Hmong haben Radios sich eingerichtet auf diesen Sender und haben das Evangelium gehört. Und viele kamen zum Glauben an Jesus Christus. Gott hat manchmal Humor. Manchmal tun die Menschen was. Manchmal haben wir gewisse Vorstellungen, wie das Evangelium sich verbreitet werden soll. Und trotzdem, Gott wendet das. Er schließt gewisse Türen und öffnet die anderen. Das ist das, wie Jesus Christus wirkt. Und das ist großartig. Also Gebet für Hoa und für das gesellschaftliche Leben in diesen Dörfern unter Hmong. Wichtig, dass wir für sie beten. Und denken Sie an Vietnam und an Hoa. Verfolgung durch die Behörden kommt immer wieder zum Tragen. Leider nicht nur Länder, das ist in dem Fall zum Beispiel jetzt hier Iran. Und Hamayun ist wahrscheinlich zu 10 Jahren Haft in Evin-Gefängnis jetzt im September gekommen, September letzten Jahres. Seit 2020 wurde die Familie unter Druck gesetzt. Warum? Weil im Iran ist es erlaubt, Gottesdienste zu gestalten und zu Gottesdiensten zu gehen, aber nicht in Muttersprache Gottesdienste abhalten. Und in dem Falle in Farsi dürfen keine Gottesdienste abgehalten werden. Und deswegen sind Christen gezwungen, in Untergrund zu gehen und in Farsi Gottesdienste, also in ihrer Muttersprache Gottesdienste zu gestalten. Und das ist leider laut Gesetz nicht erlaubt. Und hiermit kommen viele ins Gefängnis, weil die sich der Regierung widersetzen und in ihrer Sprache Gottesdienste gestalten. Deswegen beten sie für Hamayun und seine Frau, der ist auch schwer erkrankt. Beten sie, dass sie standhaft bleiben und dass Jesus sie einfach ermutigt, tröstet und stärkt. Und viele, viele andere Christen, auch im allgemeinen Iran, sind zurzeit im Gefängnis. Viele sind auch hier in Deutschland und haben wunderbare Gottesdienste. Ich bin immer wieder bei iranischen Geschwistern, um einfach auch da sie kennenzulernen. Und sie freuen sich in der Freiheit, in ihrer Muttersprache hier frei Gottesdienste abzuhalten. Also Gebet für Iran und für die Situation in diesem Land. Verfolgung durch extremistische Gruppen hat letzte Jahre sehr stark zugenommen. Das ist Kolumbien und Mexiko. Und hier ist einer der, in Indien, das ist der Krishna, einer der Pastoren, den wir unterstützen in Indien. Allerdings ist er jetzt etwas niedergeschlagen. Warum? Er wurde, als er Gottesdienste abhielt, kam eine extremistische Gruppe, hinduistisch-extremistische Gruppe, die sehr stark Anti-Bekehrungsgesetze durchbringen wollen. Das heißt, man muss unter Druck, muss man konvertieren vom Islam zum Hinduismus oder vom Christentum zum Hinduismus. Also sehr großer Druck wird auf Christen zurzeit aufgebaut. Und er wurde auch verprügelt nach dem Gottesdienst, weil viele Hindus sind zusammengetan haben, also radikalen Gruppen, und haben ihn attackiert mit Stöcken. Und er sagte, als ich Schläge abbekommen habe, konnte ich das noch verkraften. Ich konnte es irgendwie wegstecken. Aber als meine Familie, als meine Frau und meine Kinder verprügelt wurden, konnte ich sie nicht schützen. Und das hat ihn regelrecht in einen Zustand der Hilflosigkeit versetzt, so dass er sagte, ich kann zurzeit nicht predigen, ich kann nur Bibel lesen, aber ich kann sehr schwer irgendwie Gottesdienste abhalten. Es hat mit ihm was gemacht. Deswegen diese Trauma-Begleitseminare. Menschen, die erlebt haben, Verfolgung, Leid und Schmerz, so wichtig, dass sie wieder zur Normalität kommen, um normal leben zu können. Beten Sie für Krishna und seine Familie, seine Gemeinde in Indien, dass sie wieder zur Normalität kommen und dass sie keine Angst haben, zu den Gottesdiensten zu kommen und Jesus anzubeten. Ich springe jetzt ein bisschen durch Verfolgung durch extremistische Gruppen, aber auch durch organisiertes Verbrechen. Das ist übrigens Mexiko und Kolumbien. Und das ist der Pastor Mario. Mario ist ein ehemaliger Guerillakämpfer. Selbst hat er früher Drogen angebaut. Denn ist es in Mexiko und Kolumbien normal, dass man Coca-Pflanze anbaut. Das ist einfach ein Blick an der Tagesordnung dort. Einfach in den Städten haben Regierung zu sagen, aber auf dem Land sind eben Drogenbaronen und Kartelle, haben sehr viel Macht. Die spenden an viel Geld auch an die Regierung, um zu zeigen, wir unterstützen euch. Die spenden manchmal auch an die Kirche, um einfach die Kirche auf ihre Seite zu ziehen. Das ist auch ein großes Problem in diesen Ländern. Aber Mario sagt, als ich Jesus Christus kennengelernt habe, habe ich aufgehört mit Coca-Pflanzen anbauen und jetzt predige ich das Evangelium. Und viele Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und jetzt stehst du vor der Entscheidung, wenn du Christ wirst, darf ich das tun oder nicht? Soll mir wirtschaftlich gut gehen, dann muss ich Coca-Pflanze anbauen. Soll ich schlecht gehen, dann muss ich mit Kartoffeln zurechtkommen. Und das ist die Entscheidung, die viele Christen in diesen Ländern treffen müssen, wo sie sagen, ich höre auf, für Kartelle Drogen zu liefern, für sie anzubauen und auch die Drogen vielleicht auch zu verkaufen. Das ist eine große Herausforderung. Dazu muss man sagen, dass zurzeit findet eine Wiederbelebung zurück zur Wurzel statt bei diesen indigenen Gruppen, also frühere sozusagen indigenen Gruppen, die sagen, Katholizismus oder Christentum, was wir kennen, das wurde uns ja mit Gewalt eingeprügelt sozusagen. Und jetzt besinnen sie sich auf ihre Werte, auf Ahnenkult und auf okkulte Praktiken. Und viele, in den Kirchen gibt es eine Mischreligion mittlerweile in vielen Ländern, in Kolumbien und Mexiko, dass man zum Beispiel Tiere im Gottesdienst schlachtet, wie im Alten Testament. Aber es geht darum, um Opfer zu bringen, den Ahnen, also praktisch den Verstorbenen. Und das ist eine Religion, so eine Mixreligion entsteht in diesen Ländern, was uns sehr große Sorgen macht. Beten Sie für Mario. Er sagte, einer meiner neuen Mitglieder vor einigen Jahren war ein Drogenbaron, ein Drogendealer, hat im großen Stil auch gehandelt, Drogen. Und er hat 4 Hektar Coca-Pflanze gehabt bei sich auf seinem Feld. 4 Hektar. Und Sie haben angefangen, das auszureißen, weil dieser Mann zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat und wusste, dass er was er macht, ist falsch. Und sagt, wir haben 4 Stunden gebraucht, um Coca-Pflanze rauszureißen und zu verbrennen letztendlich. Und dann haben wir dort Gottesdienst gefeiert auf diesem Acker, um Jesus Ehre zu geben. Unser Christsein hat immer damit zu tun, dass wir das, was wir lesen im Wort Gottes, das, was 10 Gebote sind, das, was Jesus uns hinterlassen hat, nicht nur das hören und für uns behalten, sondern auch das tun. Und wenn wir beginnen, danach zu handeln, zu leben, werden wir Widerstand haben. Das ist völlig normal. Wir können im Geheimen unser Christsein leben und keiner wird sich daran stören. Keiner wird dich ansprechen und keiner wird dich irgendwie verfolgen. Aber wenn wir beginnen, danach zu leben, werden wir Widerstand haben. Das ist, warum Verfolgung in diesen Ländern oft stattfindet. Beten Sie für Mario, für Mexiko und Kolumbien, in diesen Ländern, wo diese mutigen Pastoren das Evangelium verkündigen in abgelegenen Regionen, um einfach Christen zu unterstützen oder Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu führen. Überspringen das, die Zeit läuft so schnell. Ich habe jetzt ein paar Stunden und hier ist eine Antwortkarte. Ja, ich möchte für verfolgte Christen beten. Das Gebet ist entscheidend. Ich werde wegfahren, bitten Sie bitte für uns, weil wir viel reisen, auch dieses Jahr, jetzt ist eine Gruppe zurück aus dem Irak gekommen, nächste jetzt nach Vietnam und danach geht es nach ein paar anderen Ländern. Wir hoffen auch nach Nordkorea dieses Jahr wieder reisen zu können, 2 Jahre jetzt ausgelassen. Und bitten Sie, dies ist eine Antwortkarte, ja, ich möchte für verfolgte Christen beten, hier Namen und Adresse ausfüllen und dann lassen da am Büchertisch, es liegt alle auch Kugelschreiber liegen auch sind dran an den Heften und so, wenn man das ausfüllt, bekommt man und mir abgibt, kann man bekommen so eine Zeitschrift jeden Monat beten für verfolgte Christen, mittendrin so ein Gebetskalender jeden Tag, wir beten für verfolgte Christen in dieser Welt, darfst du mit sein. Mit deinen Kindern kannst du es machen, kannst du es alleine tun und jeden Tag ein Gebetsanliegen, um Christen in dieser Not beizustehen, um sie zu unterstützen. Vielen Dank. Letzte Folie habe ich noch. Moment. Genau. Das ist der Bruder Andrew. Lass uns nie müde, gleichgültig oder mutlos werden, solange so viele Menschen in unserer leidenden Welt auf unsere Unterstützung vertrauen. Vielen Dank für Vertrauen an uns, dass ich zu euch kommen darf und immer wieder erzählen darf über die Situation dieser Menschen. Übrigens, die meisten Christen, die unmittelbar in Kirchengebäuden ermordet sind, auch letztes Jahr, also 4 Jahre in Folge jetzt Nordnigeria, da gerade in Gottesdiensten letztes Jahr knapp 4000 Menschen in den Gottesdiensten, also wirklich bei Ausüben des Gottesdienstes ermordet. In Nordnigeria beten Sie für die Situation dort, ganz schwierig für uns. Die meisten Trauma-Begleitseminare haben wir dort zurzeit. Witwen, die ihre Ehemänner verloren haben, Menschen, die ihr Leben entführt und nicht mehr gekommen. Wir haben jetzt letztes Jahr wieder ein kleines Wunder erlebt in Nordnigeria. 144 Schüler wurden entführt und im Mai dann wieder freigekommen, nach einigen Monaten, also insgesamt waren sie fast 9 Monate weg, 144 junge Leute aus einem Internat, christlichem Internat entführt und die Eltern haben gefragt, könnt ihr uns helfen? Unsere Kinder kommen nicht mehr zurück. Es wird Geld verlangt, dass wir für jedes Kind Geld bezahlen müssen, dann werden sie freigelassen. So haben wir Geld zur Hand genommen und jedes Kind rausgekauft, dass sie nach Hause gehen können, dass sie zu ihren Familien gehen können. Und die Eltern waren froh, dass ihre Kinder wieder zurückkommen. 14, 15, 16 Jahre alte junge Menschen kommen zurück. Und dann kommen junge Mädchen mit 15, schwanger, zurück. Und die sagen, ich kann das Kind nicht lieben. Wie können wir das bewältigen? Es kann nur im Gebet geschehen, weil das auch unser Verständnis und unsere Kraft übersteigt, wenn wir das hören. Wenn die Menschen bereit sind, ihr Leben zu geben, trotzdem Jesus treu zu bleiben. Lass uns schätzen die Freiheit, die wir haben, frei uns versammeln zu können, zu beten. Und ich rufe jetzt auf, einfach mitzubeten für Christen. Ihr habt die Gebetsanliegen mitgehört, mitgesehen. Vielleicht schauen wir noch zum Schluss einen kurzen Film an und dann können wir uns in Gruppen stellen und beten für verfolgte Christen. Ich werde das Gebet abschließen und dann zurück an die Gruppe wieder abgeben. Ja.